Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 25. Episode von Mama macht Business. Heute dreht sich alles ums Thema New Work. Passend dazu werden wir im Gedankenkarussell den Begriff mal ein bisschen auseinandernehmen und uns anschauen, was sind überhaupt die Prinzipien von New Work, damit wir dann entsprechend gut vorbereitet in die Kaffeepause gehen können. Denn da treffe ich Danuta Nakisch-Zade und sie wird uns Rede und Antwort stehen zum Thema New Work, wie das Ganze momentan läuft, wie das in der Arbeitswelt aussieht. Also super spannend. In Mamas Werkzeugkiste gibt es dann eine passende Zeitmanagement-Methoden-Empfehlung von mir. Also hör da auch rein. Und bei Mama sagt, reden wir dann noch darüber, was ihr eigentlich zum Thema New Work zu sagen habt. Gedankenkarussell. New Work. Ich will mal ganz ehrlich zu euch sein. Also bis vor kurzem habe ich mich mit dem Begriff auch noch nicht so richtig beschäftigt. Ich finde, viele schmeißen mit diesem Begriff förmlich um sich und tun so, als ob sie genau wüssten, was es heißt. Aber ich glaube, vielen ist es vielleicht doch nicht ganz so klar. Ich wollte uns gerne alle auf einen Wissensstand bringen und habe mal ein bisschen recherchiert, wie man das Ganze eigentlich genau betrachten sollte. Also New Work steht einfach für einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt und ist eigentlich geprägt durch neue Arbeitsformen. Beispiele dafür sind zum Beispiel agiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, die Nutzung von Coworking Spaces oder auch hybrides Arbeiten im Homeoffice und auch im Büro. Dieser Ansatz ist natürlich gerade für Führungskräfte eine ziemlich große Herausforderung, da traditionelle Hierarchien und Kontrollmechanismen hier oft nicht mehr so gut funktionieren. Und das ist ziemlich spannend an dieser Thematik. Ursprünglich wurde der Begriff New Work geprägt von dem Philosophen Friedrich Bergmann. Er beschreibt es als eine Bewegung weg von traditionellen Arbeitsmodellen hin zu einer Arbeitswelt, die den Menschen in den Vordergrund stellt. Beim Thema New Work sollen also Menschen nicht einfach nur arbeiten, sondern eine neue Art des Lebens verwirklichen. Berufliche und private Selbstverwirklichung sind dafür wohl essentiell. Also da sind natürlich so Themen wie Homeoffice und eben Remote-Arbeiten natürlich erstmal so eine Art Ergebnis dieses Ansatzes, um überhaupt private und berufliche Selbstverwirklichung so ein bisschen mehr zu vereinfachen, sagen wir jetzt mal. Wenn man jetzt mal ein bisschen tiefer noch reingeht, die Prinzipien von New Work, die umfassen eigentlich 4 Punkte. Punkt Nummer 1 ist Selbstbestimmung und Autonomie. Also die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann, wo und wie gearbeitet wird. Das ist natürlich für uns selbstständige Mütter besonders wertvoll und auch einer der Punkte, warum wir uns vielleicht für die Selbstständigkeit entschieden haben, da wir eben unsere Arbeitszeiten noch viel einfacher an den Familienalltag anpassen können, als es vielleicht in Anstellung möglich ist. Dann zweites Prinzip, Flexibilität. Also die Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Arbeitszeit und den Ort, Homeoffice, Coworking Spaces oder sogar Arbeiten von unterwegs aus. All das ist eben Teil von New Work. Drittes Prinzip, Sinnhaftigkeit. Also die Arbeit soll nicht nur Mittel zum Zweck sein, sondern einfach einen tieferen Sinn haben und persönliche Erfüllung bieten. Das Streben nach einer Tätigkeit, die uns wirklich Freude bereitet. Ja, also ich sehe da auch das Thema Selbstwirksamkeit, das gerade in der Selbstständigkeit ein bisschen einfacher zu spüren und zu erlangen ist, finde ich. Es gibt natürlich auch Angestelltenjobs, die da sehr viel Möglichkeiten bieten, insbesondere wenn der Arbeitgeber sich vielleicht schon mal mit dem Thema New Work befasst hat. Viertes Prinzip von New Work, das ich noch zum Schluss nennen möchte, Kollaboration und Netzwerke. Statt also in Hierarchien zu arbeiten, wird also viel mehr Wert auf Zusammenarbeit und den Austausch in Netzwerken gelegt. Also das soll einfach kreatives und innovatives Arbeiten ermöglichen. Ja, das sind ja an sich schon mal sehr gute Prinzipien. Für uns selbstständige Mütter bedeutet New Work eigentlich eine Chance, unser Berufsleben nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten und besser mit unserem Familienleben zu vereinbaren. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Punkt aufgemacht, gerade wenn man eben nebenselbstständig ist und eigentlich noch angestellt ist, dann ist da gerade besonders entscheidend, dass der Arbeitgeber vielleicht solche Dinge wie New Work wirklich schon mal gehört hat, denn dann ist eben eine Nebenselbstständigkeit auch umzusetzen. Genau, dass man eben etwas anderes machen kann, was einen vielleicht auch noch interessiert, eine Selbstverwirklichung erreichen kann und so in beiden Bereichen zufriedener ist und damit einfach mehr seinem eigentlichen Lebenswunsch entsprechen kann. In der Kaffeepause spreche ich heute mit einer Expertin über das Thema New Work und wir reden insbesondere auch darüber, wie das Ganze schon in der jetzigen Arbeitswelt aussieht und welchen Stand sie da aktuell so beobachtet. Kaffeepause. Heute begrüße ich Danuta Nakash-Zade in der Kaffeepause. Ihr Weg führte sie über Startups und Werbeagentur zuletzt ins Projektmanagement bei PayPal. Danuta war immer sehr gern angestellt und hätte selbst nicht gedacht, dass sie sich mal selbstständig macht. Hat sie dann aber doch vor 5,5 Jahren als Business Coachin für die neue Arbeitswelt um Strukturwandel. Warum sie sich selbstständig gemacht hat und wie sie heute ihre große Vision, den deutschen Arbeitsmarkt in eine gesunde und nachhaltige Arbeitswelt zu verändern, umsetzt, darüber sprechen wir jetzt. Hallo, liebe Danuta, wie schön, dass du zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass du es heute hier in den Podcast geschafft hast.
Danke. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir reden heute über einen sehr vielseitigen Themenbereich, denn wir reden über das Thema Strukturwandel, New Work, wie du das Ganze begleitest in deinen Business Coachings. Du hast selbst so viel Erfahrung in Unternehmen und Startups gesammelt und das kannst du ja jetzt alles nutzen für deine selbstständige Arbeit. Das ist super spannend für mich, ist einfach mal da mit dir zu sprechen. Wie siehst du das Thema Vereinbarkeit? Wie ist New Work wirklich aufgestellt? Was braucht es, um gute Arbeitswelten zu schaffen, die eben auch zu Menschen aus der aktuellen Welt passen? Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Wir starten mal mit einer ersten Frage. Und zwar dein letzter Job, den du gemacht hast, der war bei Payback. Du bist dann ausgestiegen vor ein bisschen mehr als 5 Jahren schon. Wie hat sich deine Perspektive auf Arbeit und Leben nach diesem Ausstieg und dem Einstieg in die Selbstständigkeit geändert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich habe ich, ich war immer sehr, sehr gern angestellt und hätte nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal selbstständig werde. Und hatte aber tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, immer einen anderen Blick auf die Arbeit. Also ich bin immer super gern zur Arbeit gegangen. Ich habe immer gerne Projekte übernommen und habe eigentlich gedacht, dass ich auch eine ganz gute Balance habe, so wie man es eigentlich nennt, Work-Life-Balance in meinem Leben. Und als ich dann aber selbstständig wurde, habe ich gemerkt, dass sich meine Perspektive auf Arbeit und Leben doch nochmal sehr verändert, weil in der Selbstständigkeit man ein anderes Mindset auch braucht, um auch erfolgreich selbstständig zu sein. Und dazu gehört natürlich auch ganz viel Zeiteinteilung, Selbstführung und. Und vor allen Dingen habe ich für mich auch viel mehr gemerkt, dass meine Zeit, wie ich sie nutzen möchte, noch mehr an Bedeutung bekommen hat. Also auch meine freie Zeit.
Ja, verstehe ich total. Bei Payback hast du ja auch die Projektleitung übernommen. Das war wahrscheinlich ein sehr vielseitiges Feld. Jetzt so die Frage, wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt quasi nicht, also das reicht mir nicht, ich will was anderes machen. Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, auf den du dich zurückbesinnen kannst?
Das war wirklich verrückt, weil ich habe die Projektleitung für die Penny-Anbindung gemacht. Das war ein Riesenprojekt, das ging über 1,5 Jahre, fast 2 Jahre und hat mir sehr viel Freude gemacht, ist super erfolgreich gelaufen und als ich es abgeschlossen hatte, ja, kam auf einmal aus dem Nichts für mich damals dieser Moment, ja, it's over, wie in so einer Beziehung, okay, ich mach Schluss. Ich habe damals noch nicht so richtig verstanden, warum, weil alles war super. Ich habe gutes Geld verdient, ich habe meinen Job gerne gemacht, das Projekt ist super gelaufen. Ich bin, ja, der nächste Schritt wäre die Führungsrolle gewesen. Aber irgendwie hat mein Herz gesagt, da wartet etwas anderes auf dich. Und ja, das war dann auch letztendlich der Schritt, als ich gekündigt habe. Also ohne wirklich zu wissen, was der nächste Schritt ist.
Ja, und dann bist du erstmal in so eine Auszeit gegangen und hast überlegt, wie kannst du das Ganze jetzt bauen oder was kommt jetzt als nächstes? Was hast du da genutzt, um dich da zu entwickeln für dich selbst? Was waren so deine Wege?
Ja, sehr viel Selbstreflexion tatsächlich, sehr viele Fragen, die ich mir gestellt habe, weil dieser Wunsch ist einfach aufgeploppt. Ich habe aber nicht verstanden, gerade kognitiv nicht verstanden, warum, weil ja alles gut war. Oft wechselt man oder kündigt man ja, weil man unzufrieden ist. Und das war bei mir ja nicht der Fall. Deswegen bin ich da einfach tiefer gegangen und ja, habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, gerade mit meinen Lebenszielen auch und auf so einer Sinnfrage, die ja auch heutzutage auch viel mehr in der Arbeitswelt auch tatsächlich ja immer mehr zustande kommt. Also was möchte ich im Leben was möchte ich noch beitragen fürs Leben?
Und dann bist du ja in den Coaching-Bereich gegangen und hast Business-Coaching quasi rausgefunden, dass das dein Steckenpferd sein könnte und bist da quasi gestartet. Was würdest du denn sagen, wie nutzt du quasi jetzt deine Erfahrung aus der Arbeitswelt? Wie überträgst du das auf deine Arbeit als Coach?
Ja, ich habe immer gern mir selbst Fragen gestellt und im Coaching ist es eine Methodik, ja, Fragen zu stellen und die Lösung beim Coachee, also die Lösung liegt ja immer in uns selbst. Und auch gerade aus dieser Zeit heraus und insbesondere, weil ich ja auch in das New Work-Thema gegangen bin und mit ganz vielen Unternehmen ja auch zu tun habe, kann ich sehr viel, also wenn ich mit meinen Coaches zusammensitze, erkenne ich natürlich viele Situationen aus meiner eigenen Arbeitswelt damals in der Anstellung, aber auch mit Kollegen Situationen, auch natürlich die Komplexität auch durch, wenn man im Konzern arbeitet oder im Startup oder je nachdem auch die Branche, jede Branche hat andere Schwierigkeiten und dadurch, dass ich in vielen unterschiedlichen Branchen auch unterwegs war, kann ich zum einen natürlich auch sehr die beratende Funktion einnehmen. Also jetzt gar nicht auch, Coaching ist ja eher ins Fragen. Aber ich kann da einfach sehr viel aus meinen eigenen Erfahrungen auch an Empathie mit einbringen.
Und jetzt ganz praktisch betrachtet, wie muss man sich das vorstellen, so eine Arbeit als Coach? Du gehst in Unternehmen und hast da wahrscheinlich die unterschiedlichsten Zielgruppen vor dir sitzen. Was würdest du da für eine Range aufmachen? Wen hast du da so typischerweise vor dir sitzen?
Boah, ja, das ist ziemlich unterschiedlich. Also wie gesagt, auch schon branchenunterschiedlich von wirklich nur Männer, Ingenieure, die eher im Maschinenbau tätig sind und sich, ich mag eigentlich gar nicht so Klischees aufmachen, aber es gibt trotzdem ja gewisse Stereotypen, in denen man sich auch aufhält, was ja auch wichtig ist, um auch Empathie ja auch für den Menschen und seine Situation zu bekommen. Also da die Richtung, aber auch Führungskräfte, mittlere Managementpositionen, aber auch Praktikanten tatsächlich. Also es ist auch wirklich schön, Werkstudenten, junge Menschen, also von 20 bis Mitte 50 ist da wirklich alles dabei.
Das macht es ja auch immer eigentlich besonders spannend, wenn es besonders vielseitig ist. Du hast ja schon gesagt, Thema Strukturwandel schreibst du dir auf deine Fahnen. Auch das Thema New Work ist ganz wichtig. Was genau bedeuten denn diese beiden Begriffe für dich im Kontext Arbeitswelt?
Ja, New Work ist, also es wird oft verbunden mit 4-Tage-Woche, Homeoffice und Methodiken, die dahinter stehen. Und das ist, sind Komponenten von New Work, aber das ist, also New Work ist so komplex und ist auch, wie du es gesagt hast, so vielfältig, weil wenn wir in Einzelhandel gehen, da ist Homeoffice so, also an der Kasse einfach nicht möglich. Da kann diese Komponente einfach nicht stattfinden. Also und deswegen ist vor allen Dingen für mich New Work ganz viel Mindset-Arbeit, ganz viel zu schauen, wo stehen wir gerade, wo stehen meine Mitarbeiter, welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter, welche Bedürfnisse haben aber auch Dienstleister, Kunden. Also das hängt ja alles mit zusammen und da geht's viel darauf, ein Verständnis, auch gerade auch für die vielfältigen Generationen, die auf dem Arbeitsmarkt sind, zu entwickeln und ja vor allen Dingen es ist ganz viel Mindset-Arbeit, weil ich kann die besten Tools nutzen, wie Homeoffice, 4-Tage-Woche oder es gibt ja auch ganz viele tolle Technik-Tools, die auch auf New Work einziehen. Mhm. Wenn meine Zielgruppe, wenn das gar nicht das Thema von denen ist oder die Bedürfnisse wie im Einzelhandel gar nicht abzielt, dann werden da auch die alten Strukturen einfach bleiben.
Das heißt, wenn Unternehmen dich anfragen, das Thema New Work in ihren Unternehmen zu bearbeiten, da Coachings zuzumachen, dann geht es schon darum, die bestehende Belegschaft genau zu analysieren und zu schauen, was braucht meine Belegschaft eigentlich, um eine möglichst lange Bindung herbeizuführen, oder geht es auch viel um das Thema Recruiting?
Recruiting ist tatsächlich, also jetzt bei mir, also es kommt immer mal wieder vor, aber ist gar nicht so ein großer Aspekt. Also es geht wirklich hauptsächlich um die Mitarbeiter, die da sind. Und ich, also das Thema New Work ist noch lange nicht da, wo meine Vision hingeht und wo ich denke, wo wir wirklich auch zu einer gesunden und auch wirtschaftlich erfolgreichen, nachhaltigen Arbeitswelt hinkommen. Weil ich glaube, dafür braucht es zum einen sehr viel Zeit und wir müssten eher oben anfangen mit der Mindset-Arbeit als nur bei den Mitarbeitern. Aber ich finde, es ist schon ein wundervoller Schritt, dass überhaupt ein Bewusstsein dafür ist. Und genau, es werden halt Mitarbeiter, also hauptsächlich Mitarbeiter, gecoacht. Und da geht's ganz viel natürlich auch um die Zufriedenheit, weil wenn ein Mitarbeiter zufrieden ist, sich mit dem Unternehmen identifizieren kann, motiviert ist, ist natürlich auch jetzt mal wirtschaftlich gesehen die Produktivität und die Leistungsfähigkeit auch, ja, größer und stärker und die Bindung zum Unternehmen auch stärker.
Nun sind ja in den meisten Unternehmen hoffentlich auch Eltern angestellt. Und da wird ja im Rahmen New Work wahrscheinlich auch das Thema von Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle spielen. Wie sehr nimmst du das als Aspekt in deiner Arbeit wahr?
Also ich persönlich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir auch, wie gesagt, also New Work entsteht ja auch, weil wir von der Arbeitswelt, die früher also eine Industriewelt war, mit ganz viel Erschaffen, Aufbauen, Schaffen, Konsum, sind wir mehr zur Sinnhaftigkeit auch einer Arbeitswelt gekommen. Auch in den Konsumgütern, wir achten viel mehr ja auch darauf. Und dementsprechend ist das Thema Familie ganz, ganz wichtig, weil Familie braucht auch in der heutigen, also sowieso heutzutage können sich wenig Elternteile leisten, dass nur ein Partner arbeiten geht und ein Teil zu Hause die Familienarbeit leistet, die ja eh enorm ist. Deswegen sind beide ja davon auch betroffen. Und dementsprechend wird das auch einfach immer wichtiger werden, weil die Zeit mit der Familie auch wichtig ist. Allerdings sieht die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt noch nicht so aus. Also es sind Ansätze da für Vereinbarkeit, die auch sehr auf der Methodik sind, wie flexible Arbeitszeiten, dass die wieder, also die Rückkehr aus der Elternzeit und einfacher gemacht wird. Aber also wie es wirklich dann praktiziert wird und vor allen Dingen, wenn wir wieder beim Mindset sind, diese Rollenerwartung, die an Väter oder leider Gottes auch noch sehr doll auf Müttern lastet, da sind wir einfach noch nicht. Also das Thema ist da und wird auch angefasst, aber wie ich finde, noch nicht in der Tiefe. Also Tools werden angebracht, aber wirklich das Verständnis zu haben, was es eigentlich braucht, ist noch nicht wirklich in der Arbeitswelt angekommen.
Und wenn deine Coaches jetzt Väter oder Mütter sind, was nimmst du da wahr? Was ist eigentlich deren Erwartungshaltung in ihrem eigenen Unternehmen?
Du meinst jetzt speziell auf das Unternehmen auf, was die sich wünschen vom Unternehmen?
Genau.
Ja, also ich merke halt immer mehr, ich hatte erst vor kurzem so den Fall, da war ein wichtiges Meeting, All-Hands-Meeting, und das wurde halt auf 16, 17 Uhr gestellt. Da sind natürlich alle, und auch jetzt Teilzeitkräfte. Es gibt ja auch Teilzeitkräfte, die haben keine Kinder, aber das ist deren Bedürfnis, einfach kürzer zu arbeiten. Alle Teilzeitkräfte und natürlich heutzutage noch insbesondere Eltern, die halt dann bei den Kindern sein müssen, sind da ausgeschlossen. Also die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, an diesem Termin teilzunehmen. Klar, sie könnten sich nochmal reinschalten und. Aber es geht da ja auch viel darum, wie bin ich gesehen? Also werde ich überhaupt wahrgenommen? Und das ist ja auch ein Zeichen von, wo wir leider noch nicht angekommen sind, dieses Bewusstsein wirklich zu haben, wir haben Teilzeitkräfte. Wenn ich so ein wichtiges Meeting einstelle, was die Unternehmensstruktur, Unternehmensziele angeht, dann muss ich dafür sorgen oder Sorge tragen, dass alle teilnehmen können. Und da sieht man, also da habe ich auch einfach, da kriege ich einfach noch sehr doll mit von den Eltern, dass da eine große Enttäuschung ist. Gerade das Thema Sichtbarkeit. Ich werde nicht gesehen als vollwertige Arbeitskraft und meine Leistung ist nur halbwertig. Und klar, die wünschen sich natürlich viel mehr Verständnis und auch diese Sichtbarkeit, also wirklich gesehen zu werden als wirksamer Mitarbeiter.
Ein Stück weit ist es ja wahrscheinlich auch ein Gefühl der Diskriminierung, wenn man das Gefühl hat, man wird gar nicht als die Person gesehen, die eigentlich genauso gleichwertig die Arbeit leistet. Also Diskriminierung ist ja sowieso ein super wichtiges Thema, wahrscheinlich in Unternehmen, aber natürlich beim Thema Vereinbarkeit wahrscheinlich auch groß geschrieben. Oder wie nimmst du das wahr?
Also ich finde es total. Und deswegen habe ich auch speziell auch die Teilzeitkräfte angesprochen, die keine Kinder haben, weil das genauso eine Diskriminierung. Also und da ist wirklich, da sieht man noch, dass ein altes Mindset von Arbeit noch besteht. Also Arbeit hat viel noch mit 9-to-5 oder jetzt ist es ja sogar noch später, viel noch mit Leistung zu tun, auch so doll noch an Arbeitszeiten gebunden und gar nicht mehr an der Leistung und dem Output, den ich bringe. Und ich habe einfach sehr doll die Erfahrung gemacht, dass gerade Mütter, und ich spreche jetzt wirklich gerade Mütter auch speziell an, dass die sind so leistungsfähig. Also was die in 4-5 Stunden an Arbeit wegrocken, parallel, Haushalt, Kindergeburtstag, hier zum Sport, da zum Sport, der ist krank, da, und also dieses Organisationstalent. Und das auch als Unternehmen nicht zu sehen, wie viele Kompetenzen da liegen. Und deswegen, finde ich, ist da natürlich auch ein sehr großes Gefühl auch der Diskriminierung. Und ich glaube, das ist nicht bewusst. Ich glaube, das ist den Unternehmen nicht bewusst, dass die da diskriminieren. Aber es kommt auf jeden Fall so an.
Weil du die Mütter jetzt ganz genau ansprichst. Es ist ja auch, also erzählt man sich viel, dass ein Problem ja häufig ist, dass wenn Mütter aus Elternzeit zurückkommen, dass sie dann aufs Abstellgleis gepackt werden. Also sie nicht in ihrer Karriere weiter voranschreiten, sondern eigentlich auf einmal eine andere Position bekommen. Also da gibt es ja rechtlich gesehen einige Möglichkeiten, jemanden einfach eine neue Position zuzuweisen. Was machst du, wenn du sowas beobachtest in Unternehmen? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, da als Coach reinzugehen und zu sagen, du erkennst, dass da Unrecht passiert, sage ich jetzt mal, und auch eine Sache passiert, die eigentlich nicht passieren darf, du aber gleichzeitig natürlich ja Führungskräfte hast, die eine gewisse Erwartung an dich stellen als Coach, du hast ja sicherlich dann einen Auftrag. Was machst du da? Wie sprichst du oder wie würdest du so ein Thema adressieren?
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, dass bei den Unternehmen, bei denen ich tätig bin, und das geht ja auch einher, ne? Wenn jemand einen Coach bucht, hat er ein gewisses Mindset schon da. Also ich muss sagen, dass in den Unternehmen, in denen ich tätig bin, es solche Fälle tatsächlich, also mit den Klienten, mit denen ich arbeite, noch nicht gab. Also da wurde wirklich...
Okay, toll, toll, toll.
Ja, ja, absolut. Aber ich weiß, dass es das gibt. Also ich habe das in Bekanntenkreisen und auch auch in Kollegenkreisen natürlich auch schon mitbekommen. Und wenn du mich jetzt trotzdem diese Frage stellst, ich würde immer zum einen die Mama dann in dem Fall stärken, wirklich in ihrem Bewusstsein zum einen stärken, weil das ist ja ganz oft ist das eine Das ist ja ein schmaler Grat zwischen einer externen Situation, die bedingt, wie ich werde jetzt nicht sofort aufgenommen und, oder kriege jetzt eine andere Position, und dann natürlich auch der eigenen Wahrnehmung oder der eigenen Wirksamkeit, weil ich kann selbst immer ein Stück weit ja auch gegenwirken und etwas damit machen. Also dementsprechend würde ich immer erst mein Coachee stärken in ihren Kompetenzen, auch das einzufordern. Und gerade in Unternehmen, weißt du, selbst wenn es in dem Bereich dann so ist, wenn ich dann nicht happy bin mit dem Job, den ich bekomme und wirklich so das Gefühl habe, ich bin auf dem Abstellgleis, dann habe ich immer noch die Möglichkeiten, mich intern weiter umzuschauen. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, diese Eigenverantwortung auch zu übernehmen und meine Coachees dahingehend zu stärken. Und wenn ich aber auch eine Führungskraft hätte, dann in dem Fall und einen Auftrag, würde ich definitiv daraufhin sensibilisieren und auch diese unangenehmen Themen definitiv ansprechen, weil oft, ja, wie gesagt, ich kann es immer wieder nur sagen, es ist das Mindset. Es ist noch so alt verankert und man kann da auch trotzdem viel auch als Coach nochmal bewirken, auch bei den Führungskräften, die vielleicht denken, ach gut, jetzt habe ich eine Mama, die ist in Teilzeit, die kriegt jetzt den und den Job, weil der andere ist wichtiger.
Dieses Thema Teilzeit, das ist ja in unserer Generation, also ab unserer Generation, würde ich mal sagen, ein viel größeres Thema, als es jetzt bei unseren Eltern ein Thema war. Da hat niemand Teilzeit, also Mütter schon, aber es war immer so ein bisschen so ein Mutterding. Man hat halt Teilzeit gearbeitet, weil man Kinder hat. Heute ist es ja schon auch ein Lifestyle-Thema. Das heißt, wenn man es sich leisten kann, möchte man eigentlich auch nicht Vollzeit arbeiten, weil man hat ja auch noch was anderes im Leben vor. Aber Unternehmen, habe ich manchmal den Eindruck, haben ja schon ein Interesse daran, möglichst viele Vollzeitkräfte zu haben, weil gefühlt ist ja der, der länger da ist, würde ja auch mehr schaffen. Und generell kann man ja auch in Teilzeit nicht führen. Solche Sachen gibt es ja auch, die manchmal verbreitet werden. Aber Thema New Work. Genau das ist ja wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, so diese Ansprüche, die auch die neue Generation stellt an einen Arbeitsmarkt, der aber vielleicht noch so ein bisschen in den alten Mustern klebt. Welche Schritte kann man da gehen, um da in den Unternehmen Offenheit für zu schaffen? Und was sind da die richtigen Hebel, um da in Richtung New Work zu gehen?
Ja, das ist tatsächlich viel, viel komplexer. Und das dauert unfassbar lange, weil man muss sich jetzt mal vorstellen, es gibt ja schon einige Unternehmen, die das verstanden haben. Also dass es ist ja nicht einfach, ich komme dahin und habe nur noch Teilzeitkräfte und alle anderen Strukturen bleiben gleich. Dass man denkt ja oft, Veränderung ist von A nach B, also schwarz oder weiß und alles ist anders. Aber so ist das ja einfach nicht. Und also viele Unternehmen gibt es schon, die das machen, die aber auch, also auch erkannt haben, dass Produktivität hat nichts mit Zeit zu tun. Überhaupt nichts. Und wenn man mal so Hand aufs Herz, ich weiß auch, als ich in der Anstellung war, ich habe gern gearbeitet, aber Ich weiß auch, also es gibt ja auch dieses Gesetz dafür, mir fällt der Name jetzt nur nicht ein, dass du immer das schaffst in der Zeit, die dir vorgegeben wird. Und wir kennen es ja auch, wenn wir mal im Hustle sind oder auf Zeitdruck, irgendwie geht's ja immer. Irgendwie schaffen wir es auf kurz und knapp. Und das ist ein physikalisches Gesetz, dass wir immer das schaffen, was wir in der Zeit vorgegeben bekommen. Wenn ich jetzt jeden Tag 8 Stunden Zeit zur Verfügung habe, natürlich werde ich diese Stunden auch ausweiten. Und natürlich gibt es Phasen, die nicht so produktiv sind. Und das ist ja auch gut und richtig. Und dementsprechend geht's ja viel dahin zu schauen, wie kann ich Produktivität, Effizienz schaffen. Und das ist nicht damit getan, einfach die Zeit zu verknappen, sondern mit mehreren ja auch unterschiedlichsten Funktionen. Und das Problem ist, gerade wenn wir uns Konzerne angucken, wo teilweise 3.000, 5.000, mehrere Mitarbeiter sind, die wirklich ja auch, also mehrere Generationen über Jahrzehnte auch diese Größe an Unternehmensgröße haben, da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, so, das sind die Bedürfnisse, wir ändern jetzt alles. Ja, da stehen wir ja gerade. Und deswegen, es ist gut, dass diese Generationen nachkommen. Und wir hatten auch das Bedürfnis, mehr Zeit zu haben. Unsere Generation hat sich nicht so getraut, das zu sagen, wie die neue Generation. Ja. Aber unser Bedürfnis war ja auch da, die Freizeit zu haben. Aber es war undenkbar, dass du, wie du es gesagt hast, Teilzeit war, also alleine ohne Kind daran zu denken, eine 4-Tage-Woche zu haben. Das war ja... Warum? Wieso? Und
ja, was machst du denn dann an dem anderen Tag?
Ja, genau. Was machst du denn da mit deiner Zeit? Ja, und dementsprechend, kann man das jetzt so gar nicht so einfach beantworten, weil es bedarf wirklich erstmal oben, also Verständnis für diese Bedürfnisse. Auch diese Offenheit zu sehen, etwas passiert und eben nicht dieses Denken, ich gehe von A nach B und alles wird anders, sondern es entsteht ja etwas Neues. Du kannst das Alte ja behalten und mit etwas Neuem kreieren und daraus entsteht etwas ganz, ganz anderes. Und das ist halt so generell unser menschliches Problem, dass wir immer von diesem einen denken zu dem anderen und steht kein Lösungsweg. Und deswegen braucht es sehr viel Transformation. Ich denke, also es wird immer einen Externen brauchen, also mehrere Externe, die das mit anleiten, weil du kennst es selber, man ist in seinem System einfach betriebsblind. Das wird noch einige Zeit dauern.
Inwiefern wäre denn das Thema Generationenwechsel vielleicht einfach eine Hilfe? Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir noch ein paar Jahre warten und die entscheidenden Generationen sich ausgetauscht haben, dann dürften wir es doch eigentlich schon erledigt haben.
Ja, ganz so einfach ist es leider nicht, weil Generationen geben ja auch Dinge weiter, Prozesse sind drin. Ja. Wir Menschen gern dazu, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir so. Und genau das ist ja auch unser grundsätzliches Problem auch in der deutschen Wirtschaft. Wir sind eher ein ängstliches Land, neue Dinge auszuprobieren, auch Fehler zu machen. Fehler sind unfassbar wichtig. Also wenn ich mir Kinder angucke, wie leicht sie durchs Leben gehen und hinfallen und wieder aufstehen und sich ausprobieren, weißt du, diese Neugierde, die es auch wirklich in dieser Arbeitswelt braucht. Wir brauchen Neugierde, Offenheit und Fehler machen. Wirklich Dinge auszuprobieren und Fehler machen. Und deswegen wird es mit Baden und die Generation gehen vom Arbeitsmarkt nicht gemacht, weil alte Strukturen bleiben. Das hat damals schon der Chef so gemacht. Das machen wir so, hinterfragen wir nicht. Ja, aber es wird trotzdem natürlich.
Das war schon immer einer meiner Lieblingssätze, als ich noch in Anstellung gearbeitet habe und meine älteren Kollegen dann zu mir gesagt haben, wir machen das so, weil das haben wir schon immer so gemacht. Oh. Da sind mir einfach direkt die grauen Haare gewachsen. Ja. Weil was soll man da machen als ambitionierte junge Mitarbeiterin, die denkt, nee Leute, lasst uns mal anders ausprobieren. Nee, dann kommt dieses Totschlagargument und du denkst nur, okay, ich kann die Besprechung jetzt auch einfach beenden.
Ja,
also,
absolut.
Was würdest du denn sagen, das haben wir alle beobachtet, inwiefern Corona einen gewissen Schwung in Richtung New Work verpasst hat? Und vor allen Dingen, was passiert jetzt danach? Was beobachtest du, wie diese Post-Corona-Phase auf New Work wirkt?
Ja, New Work, also Corona hat einen unfassbaren Boost gegeben, allein schon durch die ganze Digitalisierung. Also, dass wir wirklich Teams aufmachen, Zoom aufmachen, in Meetings sind, Reisekosten eingespart werden, flexiblere Arbeitszeiten, wirklich von zu Hause aus arbeiten, aber auch die Technik auch dahinter. Also jeder musste sich mit Digitalisierung auseinandersetzen. Also das hat wirklich, ich habe es auch bei Branchen gesehen, wie Friseure, auch, also viele Branchen, die gemerkt haben, also die mit Digitalisierung vorher nichts zu tun hatten, die gemerkt haben, okay, wir kommen nicht mehr drum herum. Und gleichzeitig, da sind wir auch wieder bei dem Thema, das haben wir schon immer so gemacht, Veränderung braucht Zeit. Und wir kennen es alle, wenn wir uns mal vornehmen, so ab jetzt mache ich Sport und so, bis ich diese Routine wirklich etabliert habe. Man sagt immer zwischen 21 Tage oder auch 60 Tage kursieren auch, aber es braucht Beständigkeit. Ja. Es braucht Beständigkeit und wirklich eine Entscheidung, das so durchzuziehen. Und Corona war für uns alle lang, aber für diese große, große Veränderung dafür noch, ich wünsche es mir überhaupt nicht zurück. Ich meine einfach nur damit, viele Unternehmen kommen wieder zurück. Die merken, also weißt du, das Problem ist, es passiert so viel da draußen. Und deswegen, Veränderung ist immer auch ein Stupser von außen. Und wir bewegen uns immer erst, wenn wir in Krise sind, wenn etwas schlecht läuft. Und da draußen passiert ganz viel. Und die Unternehmen sind unter enormem Druck gerade. Wir haben viele Insolvenzanmeldungen, die Wirtschaft geht runter. Und was passiert? Ja. Wir greifen auf alte Mittel zurück. Das haben wir früher schon so gemacht, das hat funktioniert. Und das passiert gerade, beobachte ich auch, so dieses Thema, von Homeoffice wieder zurück komplett ins Office. Und mit welcher Argumentation dahinter? Und da merkt man einfach, da draußen passiert was, aber wir haben noch nicht so den Blick, wirklich hinzugucken und diese Neugierde auch etwas Neues erschaffen zu lassen. Weil wir gern an Alten, was mal funktioniert hat und es hat mal funktioniert, aber einfach nicht mehr für die Zeit. Für die Zeit funktioniert es nicht mehr.
Ja, aber da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an. Da spielt halt viel Angst auch mit rein, gerade wenn man irgendwie Sorge hat, dass das Unternehmen es vielleicht nicht schaffen könnte oder so. Dann sind natürlich solche Register, die man dann zieht, eben zu sagen, die Mitarbeiter sollen wieder mehr da sein und so, so eine Art Notlösung. Und man wird wahrscheinlich gar nicht merken, wenn es wieder besser geht, dass man das wieder veraltet hat, so nach dem Motto. Und sie da eigentlich schon mal einen Schritt weiter waren. Mega schade, aber ich meine, diesen Entwicklungen muss man natürlich Rechnung tragen, muss man alles im Blick behalten. Du hast jetzt vorhin schon mal davon gesprochen, dass es Tools für New Work gibt. Hast du da mal so ein Beispiel aus deiner Praxis, was so ein Tool wäre in diesem Kontext?
Eins wäre sehr, sehr losgelöst, weil dann könnten wir schon bei Zoom und Teams anfangen, die wirklich ja auch dazu beigetragen haben, dass wir effizienter arbeiten. Aber in der Technologie haben wir wirklich so Projektmanagement-Tools, die das gemeinsame Arbeiten erleichtern. Also wenn ich dran denke, ich weiß nicht, wie es bei dir noch war, aber wir hatten auf dem Laufwerk eine Excel-Liste, wo 10 Leute drin gearbeitet haben. Ja, wie oft hat man da gesessen und wollte in diese Liste rein, die gesperrt war. Und also Tools, dass du gleichzeitig arbeiten kannst, die Kommunikation erleichtert, Transparenz aufzeigt. Das sind tatsächlich wirklich Tools, die das auch nutzen, aber auch ganz viel Modern Workplace. Also wirklich auch zu gucken, es gibt die Hybrid-Lösung noch mit und ich finde die auch gut, weil echte Beziehung ist auch sehr, sehr wertvoll und wichtig auch für ein Unternehmen. Mhm. Und da auch zu gucken, wie gestalte ich auch Arbeitsräume, ist auch ein Tool dafür.
Ja, also das so ein bisschen gemütlich zu gestalten, sehr angenehm, schöne Arbeitsatmosphäre. Ja. Vielleicht wieder ein bisschen weg von den Großraumbüros. ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, dass das irgendwie eine produktive Sache sein könnte. Aber anscheinend scheint es ja auch Menschen zu geben, die da gut funktionieren in diesem Kontext. Ja. Die Stechuhr, die gehört wahrscheinlich eher weniger in die Tools der New Work, oder?
Ja, ja, schon. Weil, also klar, ich meine, wenn ich am Fließband arbeite, dann ist es wichtig, oder wenn ich ein Lokal aufmache, klar ist das wichtig, dass ich Zeiten einhalte. Aber grundsätzlich hat Zeit nichts mit Leistung zu tun. Also klar, im Sport, wenn ich sprinte und eine gute Zeit leiste, definitiv. Aber du kannst auch jemanden hinsetzen und der erfüllt von 9 bis, bis 17, 18 Uhr seine Arbeitszeit. Ob am Ende wirklich da ein echter Effort am Ende rausgekommen ist, wissen wir alle, dass man das daran nicht messen kann.
Ja. Und gleichzeitig ist es aber, dieses Ding abzuschaffen in einigen Unternehmen, wo es jetzt nicht so Not tut, glaube ich, ein relativ großes Zeichen für Vertrauen, zu sagen, ich vertraue meinen Mitarbeitern und traue denen auch zu, dass sie selber einschätzen können, wie viel Zeit sie für ihre Arbeit brauchen. Mhm. Und ich würde mir immer wünschen oder habe es mir in der Vergangenheit oft gewünscht, dass einfach viel mehr nach dem Ergebnis geschaut wird und nicht so sehr danach, wie lange habe ich jetzt eigentlich dafür gebraucht. Also das ist schon eine wahnsinnige Schieflage, die es einfach total anstrengend macht. Und auch wenn man jemand ist, der sich davon versucht, frei zu machen und zu sagen, ja, wenn ich die Arbeit geschafft habe, dann gehe ich nach Hause, so nach dem Motto. Aber man hat trotzdem immer so ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzen, was sagt, du kannst auch jetzt nicht nach Hause gehen, du hast die Stunden noch nicht voll gemacht.
Yeah.
Und das, also das wäre schon schön, wenn man das einfach unterstützen würde als Unternehmen, damit einfach dieser Wandel in den Köpfen der Mitarbeiter auch stattfinden kann und dadurch auch wieder ein anderes, ein vertrauensvolles Verhältnis geschaffen wird und dem Mitarbeiter auch mehr Verantwortung beigemessen wird, finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt und das ist Vertrauen. Weil wenn ich jemanden im Homeoffice nicht vertraue, vertraue ich ihm auch nicht, wenn er anwesend ist. Also welchen Unterschied macht das? Und genau das ist der Punkt in allen Facetten. Es geht um Vertrauen. Und das ist ja auch, weißt du, wenn ich mich gesehen fühle als Mitarbeiter, wenn ich sehe, wenn ich Vertrauen bekomme, es gibt ja diese ganz vielen Studien und Tests, wo man jemandem Vertrauen schenkt, ne, man legt irgendwo Geld hin oder auch so dieses, was würdest du dafür zahlen? Also in uns drinne ist ja das Gute. Also und vor allen Dingen das Wirksame. Wir wollen arbeiten, wir wollen einen Beitrag leisten. Das möchten wir. Und deswegen machen es sich, also viele Unternehmen würden es sich leicht machen, wenn sie einfach nur Vertrauen, Wertschätzung schon mit einbringen würden. Und dann würde man schon sehen, welche intrinsische Motivation da hochgeht, weil wir Menschen gesehen werden wollen.
Ja. Du hast ja nun in großen Unternehmen gearbeitet, aber auch in Startups. Wie würdest du denn sagen, unterscheiden sich eigentlich die Herangehensweisen an New Work und Anpassung an Strukturwandel und so weiter? Wie unterscheiden die sich in diesen beiden Welten?
Ja, schon enorm. Also alleine natürlich durch die Größe. Du musst dir vorstellen, wenn man 5000 Mitarbeiter hat, dann dauert alles, bis es durch ist, natürlich viel, viel länger. Und es ist ja auch wichtig, gewisse Strukturen zu haben bei so einer Größe. Ich spreche gar nicht dagegen, dass das verkehrt ist. Aber klar, in so Startups, die gerade noch ihre Geschäftsidee entwickelt haben, noch voller Euphorie sind und da läuft auch viel schief, viel Chaos, aber da ist gerade das Thema Fehlerkultur, wirklich Fehler zu machen, zu lernen durch Fehler, weil gute Unternehmen machen Fehler. Das, also du wirst nur erfolgreich, indem du Fehler machst. Und da ist definitiv einfach ein großer Unterschied. Und natürlich kommt auch hinzu, dass gerade die Startups, die auf dem Markt sind, eher von der jungen Generation gegründet sind, die natürlich das Mindset mittragen, dass sie nach einer nachhaltigen Arbeitswelt suchen, mit Sinn. Also die Sachen, die gegründet werden, haben alle oft eine Sinnhaftigkeit und auch eine Nachhaltigkeit, einen Beitrag dazu zu leisten. Und das sind schon ganz andere Werte, die ich vermittle im Unternehmen, als wenn wir uns jetzt, ja, so die Corporate-Welt angucken, die damals gegründet wurde, wo es sehr viel um Konsum ging und um die Industriewelt. Da waren natürlich andere Unternehmenswerte. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, diese Transformation ja auch zu begleiten, weil auch es geht nicht nur um die Mitarbeiter, sondern es geht ja auch um den Kunden, der sich auch verändert hat da draußen und auch viel mehr nach Sinnhaftigkeit guckt.
Ja, guter Punkt. Jetzt mal eine völlig andere Welt. Social Media, ein Trend in 2024, der beschrieben wird, ist das Corporate Influencing. Ist dir das schon begegnet? Inwiefern würdest du sagen, dass so ein Corporate Influencer für ein Unternehmen, was vielleicht auch schon ein bisschen größer ist und gewachsen ist und vielleicht auch ein paar alte Strukturen so drin hat, wie könnte da so Corporate Influencing unterstützen?
Also grundsätzlich bin ich ja ein Freund von allen Dingen, die man, also die neu sind und auszuprobieren. Und ich finde, also dieses ganze Thema Influencing, also es hat natürlich auch einen negativen Touch, weil da auch viele ihre Authentizität verloren haben, weil sie dann für Produkte werben, die überhaupt nicht mit ihnen einstimmen und wir wieder bei Profit sind und nicht bei Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit. Aber so grundsätzlich, wenn das, also ich finde immer, die Intention dahinter ist wichtig und auch der Wert dahinter. Und am Ende des Tages ist es einfach so, wir leben in einer digitalen Welt und auch Social Media hat seine zwei Seiten, hat seine positiven Seiten und seine negativen Seiten. Und wenn ich das mit einem Bewusstsein nutze, dass ich wirklich ja auch einen Mehrwert schaffen kann, weil am Ende wollen wir alle einen Wert haben, einen Mehrwert haben. Und wenn ich das als Unternehmen mit einem Corporate Influencer so nutzen kann, dass der mich, meine Werte vertritt, auch die junge Generation ja auch damit anspricht, dann finde ich, das ist ein guter Punkt. Und gleichzeitig sage ich da immer, das ist ja auch ein Tool, was genutzt werden kann. Und das ist immer das, wir haben super viele tolle Tools. Aber ich sag's auch immer im Coaching, wenn ich jemanden eine Excel-Liste gebe, um sich besser zu strukturieren und für ihn das aber ein weiteres To-Do ist, was ihm total viel Chaos bringt, ist das Tool an sich super, aber für den Menschen halt nicht gemacht. Deswegen geht's da immer so darum, wirklich zu schauen, das Bewusstsein dafür bilden und zu gucken, wo will ich hin damit.
Ja, und da natürlich auch auf eine Freiwilligkeit zu setzen, dass man eben Leute findet, die da einfach Bock drauf haben, die da vielleicht ein Händchen für haben. Und die dann aber wiederum vielleicht auch, also ich finde es ganz spannend, diesen Trend so ein bisschen zu beobachten, dann auch zu sagen, dass man damit natürlich den Leuten auch wieder die Chance gibt, sich einfach nochmal auf eine andere Art ans Unternehmen zu binden. Denn jemand, der natürlich Corporate Influencing betreibt, der muss natürlich ein bisschen mehr über den eigenen Laden wissen und ist dann doch ein bisschen mehr gebunden vielleicht als der normale Mitarbeiter, der sich nicht mit so einem Thema beschäftigt. Ich finde es total spannend und bin mal gespannt, inwiefern sich das auch abbilden lässt, dass man das überhaupt vergütet, nicht? Das muss natürlich auch in irgendeiner Form vergütet werden, dann aber keine Vorteile für die Mitarbeiter zu bilden, im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern. Also finde ich spannend, deshalb wollte ich da nochmal kurz das anreißen. Ich hätte jetzt noch 10 Fragen zum Schluss an dich, und zwar entweder oder Fragen, einfach um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, dass die ZuhörerInnen noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Gibt kein richtig oder falsch, einfach gerade raus antworten. Tee oder Kaffee?
Tee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig?
E-Mail oder Telefon?
Oh, wow, E-Mail.
Nachtigall oder Lerche?
Nachtigall.
Virtuell oder vor Ort?
Oh Gott, das ist schwer. Beides? Geht nicht, ne?
Ja. Ach, ja. Ich bin da nicht so streng.
Okay.
Okay. Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Instagram oder LinkedIn?
Instagram.
Analog oder Digitalplan?
Digital.
Auto oder Bahn?
Auto.
Und letzte
Eigentlich
Frage.
Eigentlich hätte ich Fahrrad gesagt, aber.
Ach so, das sollte ich vielleicht mal aufnehmen. Gut, okay, Fahrrad oder Auto, dann würdest du Fahrrad nehmen.
Ja.
Ja, sehr vorbildlich. Okay, und letzte Frage. E-Book oder Paperback?
Paper.
Ja. Vielen Dank für diesen Einblick und auch für alle anderen Einblicke. Ich fand es super spannend und ich bin sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren entwickelt und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Business Coaching, dass du da einen großen Anteil leisten kannst, dass sich das ganz schnell wandelt und in gute Richtungen geht. Und danke dir für dieses schöne Gespräch.
Danke dir auch und ganz viel Erfolg auch noch mit deinem Podcast.
Danke.
Mamas Werkzeugkiste. Heute möchte ich euch eine effektive Zeitmanagement-Methode vorstellen, die euch helfen kann, euren Tag strukturiert und produktiv zu gestalten. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, die Alpen-Methode. Also die Alpen-Methode ist eigentlich dafür da, mit ein paar Arbeitsschritten, nämlich 5 Stück, den Tagesplan, den optimalen Tagesplan für dich zu erstellen. Gehen wir mal durch, was die einzelnen Buchstaben von Alpen bedeuten. A steht für Aufgaben aufschreiben. Der erste Schritt besteht also darin, alle Aufgaben, die du siehst, für den Tag zu notieren. Die sollen an diesem Tag erledigt werden. Je detaillierter, desto besser. Fasse alle Aufgaben in einer To-Do-Liste zusammen und bedenke vor allem auch Aufgaben vom Vortag hinzuzufügen. Dann kommt das L in Alpen und das steht für Länge einschätzen. Im nächsten Schritt siehst du dir also die einzelnen Aufgaben genau an und schätzt realistisch ab, wie viel Zeit du für jede Aufgabe benötigen wirst. Schreib das zu jeder Aufgabe dazu. Das hilft dir einfach zu planen, ob du alle Aufgaben an dem Tag schaffen kannst. P steht für Pufferzeit einplanen. Das ist das entscheidende Element der Alpen-Methode. Diese Pufferzeiten sind gedacht für unerwartete Unterbrechungen und Pausen. Als Beispiel, wenn zum Beispiel mal wieder ein Update beim Computer gefahren werden muss, dann ist es immer gut, wenn man ein bisschen Pufferzeit eingeplant hat. Bei der Alpen-Methode ist es so, dass man nur 60% der Zeit verplanen sollte und den Rest freilassen soll für etwaige Ablenkungen oder Pausen. Also wenn du 8 Stunden arbeitest am Tag, planst du nur 5 fest ein und lässt 3 Stunden Pufferzeit. Das E steht für Entscheidungen treffen. Hier priorisierst du deine Aufgaben nun, denn nicht alle Aufgaben sind entsprechend entscheidend. Wie machst du das? Vielleicht mit der Eisenhower Matrix, um Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu kategorisieren. Eisenhower Matrix hatte ich schon in einer vergangenen Episode erklärt, ist dir vielleicht aber auch bekannt. Ansonsten einfach mal schnell googeln. Da sortiert man immer nach wichtig und dringend. Also wichtig und dringend ist natürlich immer ganz oben sofort zu erledigen. Wichtig, aber nicht dringend, kann man später erledigen. Unwichtig, aber dringend, kann man delegieren. Und unwichtig und nicht dringend ignoriert man. Ja, und dann kommt das N in Alpen und das steht für nachkontrollieren. Am Ende des Tages solltest du wirklich überprüfen, was du erreicht hast. Also welche Themen hast du wirklich abgearbeitet und was ist vielleicht liegen geblieben? Zieh da wirklich eine Bilanz. Hast du alle Ziele erreicht? Sind deine Zeiträume gut eingeschätzt gewesen? Denn so lernst du natürlich auch dazu und kannst das dann natürlich schon wieder direkt für den nächsten Tag nutzen. Also, ich finde es ganz spannend, immer mal so unterschiedliche Methoden vorzustellen. Ich hoffe, das ist für dich hilfreich und vielleicht probierst du diese Methode einfach mal aus. Mama sagt, Natürlich habe ich euch auch wieder gefragt, was ihr zum Thema New Work zu sagen habt, was euch da einfällt, in den Sinn kommt. Und ich lese mal die Rückmeldung von euch vor. Finde ich wichtig, aber ich nehme mir aktuell zu wenig Zeit dafür und habe zu wenig Wissen. Dann gab es eine weitere spannende Rückmeldung, wie ich finde. Die möchte ich auch mit dir teilen. Ich liebe das Thema. Als Mama und Supervisorin möchte ich so gern die Arbeitswelt revolutionieren. Weg von Work-Life-Balance hin zu Happy-Mom-Life. Weil Arbeit und auch Care-Arbeit, weil Alltag Lebenszeit ist. Für mich ist New Work also auch das Finden individueller Lösungen und Konzepte für Vereinbarkeit. Eine weitere spannende Rückmeldung, kurz und knapp. Genau, was will dieses Wort uns sagen? Also dieses Wort New Work offensichtlich. Hier nochmal so der Punkt, ja, diese Definitionsschwierigkeit, dass wenn man allein dieses Wort um die Ohren gehauen bekommt, erstmal nicht so richtig weiß, was ist jetzt genau gemeint. Eine letzte Rückmeldung möchte ich noch mit dir teilen. New Work polarisiert zwischen verschiedenen Altersgruppen, Sozialgruppen und Geschlechtern. New Work wird mir in Diskussionen oft zu kurz, einseitig betrachtet. Es ist definitiv ein Modewort, wie zum Beispiel toxisch oder Narzissmus oder Resilienz. Mir geht es so, obwohl ich Aspekte von New Work überzeugend finde, rollen innerlich meine Augen, wenn das Wort fällt, weil ich finde, dass Privilegien und das Globale oft nicht mit in den Blick genommen werden. Ja, ich danke euch natürlich wieder für eure Anregungen und Erfahrungen, die ihr hier mit uns teilt. Ich frage natürlich immer auf Instagram nach eurer Meinung zu den verschiedenen Podcast-Themen. Also seid da unbedingt dabei. Mama macht Business ist auch auf Instagram und dort kannst du dich auch an den Umfragen immer sehr, sehr, sehr gern beteiligen. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. We'll be right back.